Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir sind ausverkauft. Vorne wären noch 4 Plätze frei, falls jemand hinten noch Platz nehmen möchte. Freut uns sehr, uns Veranstalter gemeinsam, dass heute so zahlreich viele Gäste erschienen sind. Es zeigt, dass wir ein interessantes Thema, interessante Referenten gewinnen konnten. Und wir haben auch ein zweites Highlight noch im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion. Verleihen wir auch die New Way Awards, die besten, innovativsten Masterarbeiten an der Fachhochschule, dazu aber später noch mehr. Wenn ich von uns Veranstaltern spreche, dann betonen wir immer wieder zu Beginn, dass die Innovation Night eine gemeinsame Initiative ist. Stellvertretend pauschal von der Prisma Unternehmensgruppe Bernhard Oels unter uns, von der Wirtschaftsstandort Vorarlberg Gesellschaft Jimmy Heinzel unter uns, von der Fachhochschule Vorarlberg heute sehr prominent vertreten, Rektor, Vizerektor, Geschäftsführer, sehr viele Studiengangsleiter auch. Von den Vorarlberger Nachrichten begrüßen wir ganz herzlich die Vertreter und im Namen der Industriellen Vereinigung darf ich Sie, Matthias Burtscher, auch recht herzlich begrüßen heute. Wir haben heute auch hochrangigen Besuch aus der Politik. Ganz zu Beginn begrüße ich ganz herzlich unseren Landesstatthalter und Wirtschaftslandesrat. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Rüdisser. Ebenso stellvertretend für andere Landtagsabgeordnete, auch für politische Vertreter, ein herzliches Willkommen dem Landtagspräsidenten, gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender der Fachhochschule, Harald Sonderegger. Heute begrüßen wir auch herzlich die Nominierten der New Way Awards. Ich habe gesagt, im Anschluss mehr, der ein oder die andere ist sicherlich schon spannend, denn es gibt einiges zu gewinnen. Last but not least begrüße ich natürlich unsere heutigen prominenten Gastredner und Referenten. Herr Diplom-Ingenieur Dr. Schwab und Herr Diplom-Ingenieur Dr. Punz, ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Veranstalter im Ländle willkommen heißen. Dankeschön. Kurz zum Ablauf. Ich übergebe im Anschluss das Wort an unsere beiden Referenten. Im Anschluss gibt es auch noch die Möglichkeit, die ein oder andere Frage aus dem Publikum zu stellen, falls sich Fragen auftun. Es folgt dann die Verleihung der New Way Awards und im Anschluss gibt es ein Buffet und Getränke und wir können den Abend gemütlich ausklingen lassen. Wer von uns schon etwas älter ist oder interessiert an österreichischer Wirtschaftsgeschichte ist, der kann sich vielleicht selber erinnern. Vor genau 31 Jahren fuhr die Voest, damals ein sehr starker politischer Spielball der einzelnen Parteien auch noch, einen Rekordverlust in der Höhe von 25 Milliarden Schilling damals ein. In der Folge wurde der gesamte Vorstand entlassen, Personal wurde abgebaut, das Unternehmen wurde massiv restrukturiert und 1995, also vor 21 Jahren, erfolgte schließlich der Gang an die Börse und damit die Privatisierung. Die letzten Staatsanteile wurden 2003 verkauft. Heute ist der stahlbasierte Technologie- und Industriegüterkonzern wieder in mehr als 50 Ländern auf allen 5 Kontinenten vertreten. Imposante Zahlen, das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 47.500 Mitarbeiter, erzielte im Geschäftsjahr 2014-15 einen Umsatz von über 11 Milliarden Euro. Erfolg, der vor allem auf Innovation aufbaut. Forschung rentiert sich, ohne Innovation bist du tot. Das hat einer der heutigen Referenten, Peter Schwab, in einem Interview kürzlich einmal drastisch ausgedrückt. Ich darf unsere zwei heutigen Referenten ganz kurz vorstellen. Diplom-Ingenieur Dr. Peter Schwab studierte Technische Physik in Linz. 1993 trat er in den Voest Alpine Konzern ein, wo er 2002 zum weltweiten Forschungschef und 2014 zum Mitglied des Vorstands der Voest Alpine Aktiengesellschaft berufen wurde. Aktuell leitet er die Metall- Metal Forming Division. Diplom-Ingenieur Dr. Stefan Punz studierte Mechatronik in Linz, promovierte anschließend während seiner Tätigkeit als Universitätsassistent mit dem Schwerpunkt kundenorientierte Produktentwicklung. Seit 2012 ist er verantwortlich für den Fachbereich Innovationsmanagement der Voestalpine Stahl GmbH. Beide haben auch vor kurzem unter dem Titel Vorne ist immer Platz ein Buch geschrieben, dazu später noch mehr, in dem sie praxistaugliche, fundierte Tipps geben, wie sich Unternehmen auf das Abenteuer Innovation vorbereiten können. Ich darf Sie beide nun auf die Bühne bitten. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und auf die Diskussion anschließend. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich wirklich schon sehr gefreut auf diesen Vortrag heute. Es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung und für die freundlichen Worte. Zur Voestalpine noch angemerkt, also im letzten Geschäftsjahr haben wir nicht nur 11,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht, sondern einen operativen Gewinn von gut 1,5 Milliarden Euro, wo es nicht ganz die 25 Milliarden Schilling sind, die wir seinerzeit Verlust gemacht haben, aber mit diesen 1,5 Milliarden Euro operativen Gewinn sind wir in unserer Branche absoluter weltweiter Benchmark. Wir outperformen die gesamte Branche und sind damit wirklich weit, weit führend. Und einer der Gründe, über den wollen wir heute sprechen. Metal Forming, meine Division, für die ich verantwortlich bin, die kleinste Division der Voestalpine, beschäftigt sich, also hat 4 Business Units, die Business Unit Tubes and Sections, die Weltmarktführer bei Sonderrohren und Profilen ist. Die Business Unit Automotive Body Parts ist Weltmarktführer bei verzinkten, warm umgeformten Bauteilen für die Automobilindustrie, aber nicht nur die Bauteile, sondern auch komplette Assemblies und einbaufertige Bauteile. Dann die Business Unit Precision Strip, Weltmarktführer bei Bimetallen für Spezialsägen, mit denen können Sie dann Steine sägen, Metallsägen etc. Und die Business Unit Warehouse and Rack Solutions, die Warehouse and Rack Solutions macht weltweit Hochregallager. In Summe erwirtschaftet man damit ungefähr 2,3 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen 10.300 Mitarbeiter. Allerdings, wir sind sehr international aufgestellt und haben in Österreich nur 1.800 Mitarbeiter. Das zur Voestalpine, kurz zur Einführung und jetzt zum Thema Innovation. Der Herr Bunz und ich werden Ihnen heute einen Extrakt geben von dem, was ich in 12 Jahren an der Innovationsfront gelernt habe, in 12 Jahren an der Innovationsfront von 2002 bis 2014 als Forschungschef und für Innovation im Konzern verantwortlich, habe ich alles sehr, sehr hautnah miterlebt. Und in dieser Zeit ist die Voestalpine von einem Stahlwerk, von einem Fast Follower, war man damals, hat es sich hinentwickelt zu einem Technologieführer, hinentwickelt zu einem Technologiekonzern, hinentwickelt zu einem Innovationsführer. Und dass das mit Innovationsführer nicht nur so gesagt ist, sondern tatsächlich ist, ich habe Ihnen das gesagt, am besten sieht man es wirklich an den Ergebnissen, also wenn die Marge stimmt, dann macht man einiges richtig. Aber auch, wir haben im letzten Jahr, also vor einem Dreivierteljahr, den Staatspreis für Innovation gewonnen. Wir werden jedes Jahr von der Zeitschrift Gewinn dafür ausgezeichnet, dass wir das innovativste Unternehmen Österreichs sind. Wir sind in der Stahlbranche wirklich absolut führend und dass dieser Weg, der war natürlich nicht immer fehlerfrei. Also wir haben vieles ausprobiert, wir haben viele Fehler gemacht, aber wir haben immer wieder daraus gelernt und haben dann optimiert und geschaut. Und das, was ich Ihnen heute erzählen werde und der Herr Bunz Ihnen erzählen wird, ist einfach das, was wir daraus gelernt haben. Und was wir gelernt haben, das ist nicht Theorie, sondern das ist alles Praxis. Also wir haben alles wirklich ausprobiert bei uns. Wir haben eine relativ große Forschungs- und Entwicklungsabteilung und natürlich noch viele mehr, weil in der Innovation sind alle eingebunden. Also wir haben wirklich sehr viele Innovationsprojekte gleichzeitig laufen. Da haben wir wirklich, wie soll ich sagen, die Spielstube, wo man lernen kann und das möchte ich Ihnen heute verkaufen. Ja, Innovation, wenn man darüber nachdenkt, was ist Innovation? Also, Entschuldigung, da hinten, also vorne ist immer noch Platz. Also. Was ist Innovation und wenn man sich damit beschäftigt und man ist nicht so tief drinnen, dann trifft man den einen oder den anderen Berater, der legt einem einen Hochglanzprospekt vor, da sieht man dann, okay, Innovation ist relativ einfach, du hast eine frühe Phase und so weiter und so fort, dann machst du einen Stage-Gates-Prozess und alles ist glasklar und man kann das dort total durchstrukturieren. Man weiß genau, wie lange das Projekt dauert, man weiß genau, was es kosten wird und man weiß auch schon, welchen Erfolg man damit beim Kunden einfahren wird. Meine Erfahrung ist, das habe ich in meiner ganzen Zeit nie so erlebt. Und das andere, was mir auch immer wieder erzählt wird, ist, naja, da gibt es einen Erfinder, der hat einen Geistesblitz und alle sehen diesen Geistesblitz und sind so erhellt von dem und begeistert und laufen mit und jetzt ist alles kein Problem und automatisch die Kunden stürzen sich auf einen, weil man unbedingt diese Innovation von uns haben will. Auch das habe ich nicht erlebt. Das Einzige, was ich erlebt habe, ist, Innovation ist harte Arbeit, ist wirklich Knochenarbeit und ist intensiv und sie müssen kämpfen. Und deswegen haben wir als Beispiel dafür genommen, Innovation ist aus unserer Sicht wie ein Hindernislauf, allerdings, sie wissen nicht, wie lange dieser Hindernislauf ist. Der kann 5 Kilometer sein, der kann 20 Kilometer sein, der kann 50 Kilometer sein oder möglicherweise ist er noch länger. Sie wissen nicht, wie lange er ist. Und sie wissen nicht, welche Hindernisse auf sie zukommen. Es kann sein, dass sie ein technologisches Problem bekommen, das sie nicht gleich lösen können. Es kann sein, dass ein Mitbewerber ein unangenehmes Patent für sie setzt oder sie gleich einen Patentstreit verwickelt. Es kann sein, dass sie die Kundeninteressen verschieben. Es kann sein, dass sie den Kundennutzen nicht erraten haben, den zukünftigen, den sie generieren wollen. Es können irrsinnig viele Hindernisse auftauchen und die Hindernisse erscheinen ihnen jedes Mal, wenn sie auftauchen, riesengroß. Aber da müssen sie drüber. Es ist so, also wenn Sie Innovation betreiben wollen, dann dürfen Sie nicht aufgeben. Sie dürfen nicht aufgeben. Das ist unmöglich. Wenn Sie aufgeben, haben Sie verloren. Es gibt immer eine nächste Runde, wenn Sie nicht aufgeben. Aber wenn Sie aufgeben, haben Sie verspielt. Und Sie müssen über das Hindernis drüber oder außenrum, gibt es auch manchmal, aber überwinden Sie das Hindernis. Das Problem ist allerdings, Sie wissen nicht, ob es nicht wieder eins gibt und wieder eins gibt und wieder eins gibt. Und jedes Mal ist wieder dasselbe, geben Sie nicht auf. Sie wissen nicht nur nicht, wie lange der Hindernislauf ist, Sie wissen auch nicht, wie viele Hindernisse er hat. Aber wenn Sie diese Hindernisse überwinden, dann trainieren Sie den Innovationsmuskel der gesamten Unternehmung. Ihre ganze Firma lernt es, diese Hindernisse zu überwinden und mit der Zeit werden diese riesigen Hindernisse, werden gerade halt nur Bodenunebenheiten bestenfalls. Also Sie werden es schaffen, dass es alles leichter wird. Was natürlich dann auch dazu kommt, ist, Sie werden größere Themen angehen und da haben Sie wieder die großen Hindernisse, aber die wären vorher für Sie gigantisch gewesen, jetzt sind es große Hindernisse und wieder lernen Sie und wieder werden Sie besser und wieder werden Sie besser. Deswegen, ich gebe Ihnen das mit, geben Sie nicht auf, gehen Sie es an, tun Sie es und warum sollen Sie es tun? Ich treffe immer wieder Kollegen, mit denen ich diskutiere und die sagen mir, ja, Fast Follower ist doch auch okay, der zweite und der dritte Platz sind auch Medaillenplätze, Silbermedaille ist doch auch was Schönes und wenn der Innovationsführer mir die Hindernisse aus dem Weg räumt, dann habe ich ein sehr bequemes Leben, ich mache keine Fehler, sondern kann nur hinten nach marschieren, das ist ja alles sehr einfach. Vergessen Sie das, es hat überhaupt keinen Sinn. Die einzige Chance, die Sie haben, ist Innovationsführerschaft, weil in einer Zeit, die so schnelllebig ist und so global ist wie unsere, ist der zweite Platz bereits der erste Verlierer. Deswegen schauen Sie, dass Sie führend sind. Und warum sollen Sie führend sein? Wenn Sie führend sind, dann bestimmen Sie die Richtung. Sie geben vor, wo geht es hin. Wenn Sie da oben schauen und wenn Sie dann biegen vielleicht einmal nach rechts ab, die ganzen Follower da hinten, und da gibt es viele, seien Sie sicher, mehr wie Innovation Leader gibt es Follower. Wenn Sie abbiegen, alle biegen Sie mit ab wie die Lemminge, weil sie gar nichts anderes können wie folgen. Die glauben, okay, der hat immer schon gewusst, der weiß es immer noch und sie können sich den Weg aussuchen. Es ist wirklich so, vorne ist wirklich unendlich viel Platz. Und sie geben die Richtung vor, sie setzen Standards. Wenn sie der Erste mit einem Produkt am Markt sind, dann schaffen sie beim Kunden Erwartungen, dass diese Standards mindestens erfüllt werden müssen. Das heißt, ein anderer, der auch ein Produkt auf den Markt bringt, muss diese Standards einmal mindestens erfüllen, damit er überhaupt auf den Markt kann. Das heißt, Sie setzen einmal einen Standard down, wenn Sie geschickt sind und wenn Sie groß genug sind, können Sie natürlich gleich eine Norm machen draus. Aber mindestens, was mindestens machen können, ist, sie können auf diesem Weg da das eine oder andere Patent legen und den Followern natürlich das Leben fürchterlich erschweren. Was für Vorteile hat es noch? Jeder Kunde arbeitet am liebsten mit den Innovationsführern zusammen. Und Sie selbst innovativ sein wollen, dann werden Sie sich innovative Lieferanten suchen. Wieso ist das iPhone so beliebt? So klasse ist dann auch wieder nicht. Aber es ist schon irgendwie cool. Es ist einfach wichtig, führender zu sein, weil Sie dann auch die richtigen Partner finden. Auch wenn wir halt da als Partnerschaft die Fachhochschule haben. Wenn Sie führend sind, wird auch die Wissenschaft gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, weil die wissen, okay, da arbeite ich mit den Besten zusammen, da kann ich natürlich auch mehr leisten. Also das zieht sich durch. Jeder Partner, den Sie haben, wird gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn Sie Innovation Leader sind. Und führend sein, das prägt sich auch ein. Das prägt sich ein. Für mich ist da das schöne Beispiel, also Edmund Hillary und Tenzing Norgay waren die ersten am Mount Everest. Die zweiten am Mount Everest kennt praktisch fast niemand. Ich habe es gegoogelt, ich habe es gefunden, ich habe herausgefunden, es waren zwei Schweizer, ich habe den Namen vergessen, aber die kennt keiner. Die waren die zweiten, das ist eine Riesenleistung gewesen, aber Zweiter sein, das ist zu wenig. Und wenn sie sagen, ja, aber jetzt bin ich Bergsteiger und der Mount Everest ist bestiegen und was soll ich denn dann tun? Naja, dann erinnern Sie sich an Haberle und Messner, die sind halt dann da ausgeschwenkt und sind ohne Sauerstoff an den Mount Everest gegangen. Die kennt man auch wieder. Also suchen Sie sich Ihre eigenen Wege, vergessen Sie, sind Nachfolgen, sondern gehen Sie Ihre Wege, ziehen Sie das durch, das ist ganz wichtig. Dann werden Sie erfolgreich sein. Und wenn Innovation so wichtig ist, dann ist natürlich die Frage, okay, so, wie fange ich an? Wie fange ich an? Wie haben wir begonnen? Und wir haben begonnen damit, dass wir uns ein Bild gemacht haben, wo wollen wir hin. Wir haben gesagt, ich brauche eine Vision, eine kräftige Vision, was will ich erreichen. Und diese Vision wirkt wie ein Leuchtturm. Das ist Business. Manchmal gibt es Stürme im Business, eigentlich pausenlos, Sie wissen noch nicht, auf welche Richtung er gerade kommt. Sie werden immer wieder vom Kurs abgetragen. Dann gibt es Nebel, Sie wissen gar nicht, Sie haben null Sicht. Immer wieder brauchen Sie den Leuchtturm, damit Sie wieder zurückfinden auf den Pfad. Und das ist die Vision. Und wie macht man so eine Vision? Was ist da wichtig? Vision ist so ein langfristiges Ziel. Ein langfristiges Ziel und ein langfristiges Ziel. Nicht zu langweilig, langfristig, also nicht in 2100 möchte ich. Das hat keine Kraft, sondern typischerweise 5 bis 7, 5 bis 10 Jahre. Also wenn ich heute eine Vision machen würde, dann würde ich nicht 2020 als Ziel anstreben, das ist schon zu nahe. Aber ich würde auch nicht 2030 nehmen, das ist zu weit weg. Manager denken in Manager-Generationen, wie lange bin ich Chef, ne? Dann muss ich das erreichen. Dann ist so 2022 bis 2025 wäre derzeit ein guter Horizont, wenn man jetzt anfängt, bis 2025 will ich sein. Und dann, was Sie sein wollen, das muss messbar sein. Das muss messbar sein. Wenn Sie sagen, ich möchte Innovationsführer sein, das ist ein bisschen schwierig messbar. So, und dann müssen Sie überlegen, wie könnte ich das messen? Sage ich, Sie liefern ein Produkt, dann will ich, okay, ich will 70% meines Umsatzes mit Produkten machen, die ich vor 3 Jahren noch nicht gehabt habe. Als Beispiel. Oder was auch immer. Das müssen Sie sich suchen. Aber ein langfristiges, gutes Ziel muss messbar sein, sonst können Sie es nicht erreichen, weil Sie dazwischen nicht korrigieren können, sind Sie noch auf dem richtigen Pfad. Da muss spezifisch sein. Es muss wohl formuliert sein. Sie müssen sich gut überlegen, was sagen. Weil es müssen nicht nur Sie verstehen, was Sie erreichen wollen, es müssen Ihre Mitarbeiter verstehen, es müssen Ihre Partner verstehen, Ihre Lieferanten verstehen und Ihre Kunden verstehen, wo Sie hinwollen. Nur dann kann das Realität werden, was Sie vorhaben. Nur dann wird das auch wahr. Und dann natürlich sollte so ein Ziel mitreißend sein. Das muss irgendwas sein, wo alle sagen, ja, für das kämpfe ich, für das gehe ich die extra Meile. Das tue ich mir an, für das bin ich bereit, wirklich mich zu engagieren. Wenn das in der ganzen Organisation so ankommt, dann ist es ein gutes Ziel. Und last but not least muss natürlich, wie jedes Ziel, muss realistisch sein. Bullshit, nicht realistisch, vergessen Sie das. Unrealistisch hoch. Sie müssen sich ein Ziel setzen, das Sie mit den derzeitigen Fähigkeiten nicht erreichen können. Wenn Sie sagen, okay, 2025 möchte ich um 3% besser sein, das motiviert nicht. Da können Sie nicht aus sich heraus. Sie werden nichts anders machen. Sie müssen sich Ziele setzen, wo Sie derzeit noch glauben, das geht gar nicht. Nur dann werden Sie Dinge anders machen. Und wenn Sie Dinge anders machen, werden Sie alle anderen, werden Sie einfach besser sein wie alle anderen. Und das ist so wichtig. Unrealistisch hoch. Das motiviert. Gut, das wäre. Ja, nein, nicht so hoch, dass alle sagen, ja, da können wir leicht unten durchlaufen unter dieser Latte. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Ich war Forschungschef und dann ist. Und bei uns der große Vordenker für Innovation und für Forschung und Entwicklung und alles war der Wolfgang Eder und ist der Wolfgang Eder. Der ist der, der wirklich die Flamme vorausgetragen hat. Ich darf nur deswegen darüber reden, weil ich sozusagen ein Zeitzeuge bin, weil ich es unmittelbar erlebt habe. Aber der hat, und der hat dann 2003, haben wir den Claim geändert, haben wir dann gesagt, Voestalpine, one step ahead. Und wir in der Forschung haben gesagt, haha, fast voller one step ahead. Unglaublich. Hätte es das überhaupt kein Thema mehr, dass wir einen Schritt voraus sind. Das motiviert am Anfang, ruft vielleicht ein Lächeln hervor. Aber wenn man sich dann wirklich sagt, ja, das ist ernst gemeint, das gehen wir an, das ziehen wir durch, dann hat es Kraft. Und das dürfen Sie nicht vergessen. Gehen Sie es an, ziehen Sie es durch, machen Sie es wahr. Ja, jetzt haben Sie eine Vision, dann müssen Sie natürlich überlegen, in welchen Themen wollen Sie denn führend sein. Und bei den Themen ist immer so, dass immer ist es Nachbarn Wiese grüner und seine Kirschen sind auch immer noch süßer, das ist einmal so. Und ich kann Ihnen eines sagen, je näher Sie kommen, desto mehr kommen Sie drauf, dass die Wiese verdörrt ist und die Kirschen wurmig sind. Also es ist so, also die Erfahrung lehrt, bleib in der Nähe deines Kerngeschäftes. Mit allem, was du machst, bleib in der Nähe deines Kerngeschäfts. Hast du sie dir überhaupt nichts Neues angehen? Nein, denn Ihre Cash-Cows von heute werden morgen nur noch knochige Rinder sein. Da werden Sie nicht mehr viel Milch kriegen. Vergessen Sie das. Natürlich müssen Sie über den Tellerrand blicken. Natürlich müssen Sie schauen, wo sich Chancen ergeben. Aber seien Sie zu naiv, wenn das fürchterlich weit weg ist, das glauben, dass das jetzt die Riesenchance ist. Sondern es gibt ganz eine einfache Maßzahl, wie Sie erkennen, das ist richtig für mich. Wenn Sie sich überlegen, habe ich einen guten Grund, warum ich das machen soll und nicht der XY oder der Z, sondern warum ich das machen kann. Und ich erkläre es immer am einfachsten mit uns, ne? Wenn das eine Technologie, wenn das ein Geschäftsfeld ist, wo ich mit dem Werkstoff-Know-how Stahl oder mit der Verarbeitungs-Know-how von Stahl punkten kann, dann ist es natürlich ein interessantes Geschäftsfeld, weil ich das, und ich muss natürlich punkten können, heißt, ich muss deutlichen Kundennutzen schaffen können. Es geht immer um einen Kundennutzen, das ist immer der Fokus, weil alles andere wird nicht bezahlt. Also kann ich damit deutlichen Kundennutzen schaffen oder habe ich Vertriebskanäle, die einfach exzellent sind, dann kann ich das machen. Aber ich muss mir das immer gut überlegen, gibt es einen Grund, warum ich gerade das machen soll. Wenn es den nicht gibt, dann lassen Sie es. Es ist eine Distraction, stört Sie nur. Es gibt so viele Möglichkeiten, innovativ zu sein, so viele Möglichkeiten, neue Themen anzugehen. Also Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen, dass nur weil die eine Idee nicht nützen, Ihnen der Schmäh ausgeht, sondern Sie werden sehr, sehr viele Möglichkeiten finden. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da müssen es die, die weit weg von Ihrem Kerngeschäft sind, wo es nichts damit zu tun hat, die scheiden es aus. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Lassen Sie noch nicht von irgendwelchen Quick-Wings ablenken. Sie werden sehen, in diesen neuen Themenfeldern gibt es ja wohl Wettbewerb, der exzellent ist, Sie haben es nur nicht gewusst, weil Sie es ja nicht auskennen, gibt es ja wohl Kunden, die sehr genau wissen, was sie wollen und mit irgendein bisschen Schmäh werden sie denen nichts verkaufen. Also das funktioniert nicht. Seien Sie da ganz sicher, bleiben Sie in der Nähe des Kerngeschäfts, merken Sie noch das und einen guten Grund, ob das es machen, warum auch immer, weil Sie zufälligerweise diesen Service besser beherrschen wollen. Welcome, machen Sie es, tun Sie es, aber es muss einen guten Grund geben. Und wenn Sie jetzt da aussortiert haben, dann werden Sie trotzdem nur feststellen, dass Sie immer noch viele, viele Ideen haben, wenn Sie gut aufgestellt sind einmal für Innovation. Dann müssen Sie immer noch sortieren. Und wie ist dann das Sortierkriterium, wenn Sie sagen, ja, das ist in der Nähe des Kerngeschäfts, ich habe guten Grund, ich möchte rein. Dann ist das ganz einfache Grund, ist, wo können Sie maximalen Kundennutzen generieren? Wo können Sie Kunden wirklich begeistern mit etwas, was Sie auf den Markt bringen? Das ist ein bisschen besser, und zwar in allem vielleicht sogar. Das versteht der Kunde nicht. Das können Sie ihm nicht erklären, das können Sie ihm auch nicht verkaufen, insbesondere wenn Sie neu in diesem Geschäftsfeld sind. Der Kunde wird doch bitte seinen Lieferanten nicht wechseln, nur weil das ein bisschen besser ist, scheinbar, vor einem Lieferanten, den er nicht kennt, wo er diese ganzen Mühen hat, den zu qualifizieren und alles. Sondern Sie müssen, wenn Sie wo neu reingehen, das muss wirklich ein großer USP sein, mit dem Sie kommen, der wirklich, wo der Kunde sagt, ja, das wollte ich immer haben, das habe ich mich immer gefreut, endlich ein Telefon ohne Tasten oder was auch immer. Schauen Sie die großen Sprünge an, wenn Sie auf das zielen, wenn Sie wirklich auf die großen Ziele zielen, auf den, nicht auf den Spatz in der Hand, sondern auf die größte Taube auf dem höchsten Dach, wenn Sie auf die zielen, dann werden Sie erfolgreich sein. Stefan.
Ja, aber mindestens genauso wichtig wie das richtige Produkt ist das richtige Timing. Mit dem falschen Timing können Sie mit Garantie auch das beste Produkt hundertprozentig umbringen. Jetzt kennen Sie das natürlich, bei einer Innovation kann man zu früh oder zu spät am Markt sein. Zu früh ist natürlich klar, Sie bringen vielleicht ein Produkt auf den Markt, das noch nicht wirklich ausgereift ist. Oder Sie bringen ein Produkt auf den Markt, wo es die Infrastruktur am Markt noch nicht geht und gibt und der Kunde kann das gar nicht wirklich nutzen. Oder Sie befriedigen vielleicht ein Bedürfnis, das erst in der Zukunft wirklich relevant wird, dann sind Sie eindeutig zu früh dran. Sie haben vielleicht das Bild im Kopf von der ersten Digitalkamera, das war so 4 Kilogramm großer Ziegelstein, der, glaube ich, eine Minute braucht, da 100x100 Pixel Bild abzuspeichern, eindeutig noch nicht massenmarkttauglich. Auf der anderen Seite, zu spät sein ist noch viel schlimmer. Zu spät sein ist der sichere Tod für Ihre Innovation. Zu spät heißt, Sie kommen auf einen Markt, wo die Mitbewerber alle schon sich ihr Stück von den Kuchen gesichert haben. Der Markt ist gesättigt, die Patentlandschaft ist zugepflastert. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass Sie mit irgendwem kooperieren, weder mit einem Forschungsinstitut und schon gar nicht mit irgendeinem Kunden. Das heißt, es ergibt sich für Sie so ein Zeitfenster, in das Sie bestmöglich Ihre Innovation platzieren müssen. Und als Innovationsführer ist natürlich klar, Sie platzieren das nicht irgendwo, sondern Sie zielen ganz vorne auf das Zeitfenster. Sie wollen der Erste sein, der in diesem Zeitfenster wirklich erfolgreich ist. Die Herausforderung dabei ist, das Zeitfenster kennen Sie nicht. Dieses Zeitfenster ist unbekannt. Das ist nicht so, als ob Sie auf ein bewegliches Ziel schießen, sondern es ist eigentlich so, als ob Sie auf ein unsichtbares Ziel schießen müssen. Wie geht man das jetzt am besten an? Eine Variante wäre, Sie sagen als Unternehmen, naja, wir entwickeln einfach ein Produkt nach dem anderen, fix und fertig. Dann legen wir die in die Schublade, so das Bauchladenprinzip. Und wenn dann der Markt soweit ist, dann werfen wir die am Markt. Das Problem dabei ist, das muss man sich erst einmal leisten können. Weil Produktentwicklung ist unheimlich ressourcenintensives Geschäft. Und eigentlich kann sich das kein Unternehmen leisten, dass man sagt, wir investieren jetzt eine Lawine in Produktentwicklungen und haben die Hoffnung, dass wir vielleicht in 10 Jahren mal damit einen Euro verdienen. Funktioniert nicht. Es gibt ein wesentlich besseres Konzept, das ist nämlich die Strategie der richtigen Dosierung. Das heißt, in Ihren Unternehmen identifizieren Sie Bereiche oder Felder, wo Sie glauben, da könnten Sie vielleicht zukünftig einmal ein Geschäft machen. Könnte zukünftig für Sie interessant werden, da könnte ein gutes Produkt rauskommen. Dann setzen Sie wenige, aber gute Mitarbeiter genau auf diese Themen an. Mit wenig Ressourceneinsatz. Sie lassen das auf Sparflamme köcheln. Die beschäftigen sich immer mit dem Thema, lesen sie vielleicht in die Literatur ein, machen vielleicht den einen oder anderen Laborversuch, melden vielleicht ein Patent an, rufen vielleicht einmal bei der Fachhochschule an, wäre das nicht was, wo wir vielleicht einmal darüber sprechen könnten, oder klopfen auch beim ersten Kunden einmal an. Auf diese Art und Weise können Sie mit wenig Ressourcen mehrere Themen parallel auf Sparflamme kochen lassen. Und der Vorteil dabei ist, Sie haben dann natürlich ein unglaublich gutes Gespür, welches Thema wann für Sie reif wird und wo tut sich eine Chance auf. Und wenn sich so eine Chance auftut, dann dürfen Sie natürlich nicht zögern. Dann nutzen Sie genau den kleinen Vorsprung, den Sie sich bis dahin erarbeitet haben, setzen volle Ressourcen drauf, volle Management-Attention, geben voll Gas, entwickeln das Produkt so schnell wie möglich, gehen als Erster am Markt und machen den Sack zu. Und Gas geben ist da vielleicht ein gutes Stichwort, wenn man darüber nachdenkt, Innovationskraft zu entwickeln. Wir wissen alle, wenn man in 10 Jahren Innovationsführer sein möchte, dann muss man spätestens heute mit aller Kraft auf den Innovationszug aufspringen. Die meisten Unternehmen stimmen zu und viele wissen, sie haben da Handlungsbedarf. Und trotzdem schaffen so wenige, dass wirklich die Ziele erreichen, die sie sich da setzen. Warum ist das so? Das Problem, das sie dabei haben, ist dieses Monster. Dieses Monster gibt es in jedem Unternehmen und wenn sie nicht furchtbar aufpassen und dieses Monster täglich und mit aller Kraft zurückdrängen, dann wird es in ihrem Garten wildern und alle zarten Innovationspflänzchen zertrampeln, bevor sie nur eine Frucht jemals da gesehen haben. Sie haben es natürlich schon erraten, dieses Monster ist das Tagesgeschäft. Warum ist es so? Das Tagesgeschäft, das ist unheimlich dringend. Tagesgeschäft heißt, der Kunde reklamiert oder wir haben eine Menge Aufträge, die wir abarbeiten müssen. Vielleicht gibt es in der Produktion ein Problem. Die Vertriebsquartalszahlen müssen noch erfüllt werden und. Das ist alles dringend, muss sofort passieren, da schreit wer. Innovation dagegen ist wichtig, aber nicht dringend. Und darum kommt es im Alltag meistens unter die Räder. Was kann man jetzt da dagegen machen? Wenn Sie jetzt Abteilungen betrachten, die vielleicht Projektgeschäft getrieben sind, wie zum Beispiel eine F&D-Abteilung, die arbeiten alle mit Projekten, dann kann man das nur ein bisschen steuern. Dann kann man sagen, naja, ich nehme ein paar talentierte Forscherinnen und Forscher, die setze in ein Eck und sage, liebe Leute, ihr beschäftigt euch ab jetzt nur mal mit Vorfeldprojekten, lasst euch bitte nicht vom Tagesgeschäft ablenken. Oder ich nehme einen Teil vom Budget und sage, dieses Stück vom Budget darf nur für langfristige Projekte verwendet werden. In allen anderen Abteilungen ist es schlichtweg nicht möglich, weil die anderen Abteilungen sind alle Diener des Tagesgeschäfts. Und die werden nur an einem gemessen, nämlich ob das Tagesgeschäft reibungsfrei funktioniert oder nicht. Man versteht das relativ gut, wenn man sich vorstellt, Sie sind Produktionsleiter. Sie sind vielleicht schon ein bisschen hinter Ihrem Produktionsplan und irgendeine Anlage macht vielleicht ein bisschen eigenartige Ergebnisse und haben vielleicht ein bisschen ein ungutes Gefühl im Bauch, ungeplante Instandhaltung, was auch immer. Dann kommt der Kollege, Projektleiter vom Innovationsprojekt und sagt, du, ich habe eine Innovation und ich würde gerne auf deinen Anlagen einmal ein paar Probeversuche machen. Dauert vielleicht 2 Wochen, aber wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir da nicht wirklich viel kaputt machen. Wie fühlen Sie sich da? Natürlich sind Sie dann nicht gewillt, dass Sie den unterstützen, oder? Oder Sie sind aus dem Vertrieb und Sie haben Ihre Ziele und Sie laufen von früh bis auf Nacht, dass Sie Ihre bestehenden Produkte an den Mann bringen. Und dann kommt der Kollege aus der Innovationsabteilung und sagt, du, ich habe ein neues Produkt entwickelt, kommst du mal zu mir, kriegst du mal eine Schulung, nimmst du 2 Tage Zeit und dann gehst bitte zum Kunden und dann überzeugst ihn, dass er auf ein völlig neues Produkt umsteigen muss, musst du mal ein bisschen schulen, vielleicht ein bisschen Aufwand, aber war schon gut fürs Unternehmen. Was machen Sie dann? Natürlich sind Sie nicht gewillt, das zu tun. Und wirklich die einzige Variante, wie man sowas in den Griff bekommen kann, wir haben es jetzt schon ein bisschen die Andeutung heute gehört, das ist, wenn Sie als Unternehmensleitung die Zügel für Innovation fest in die Hand nehmen und nicht mehr auslassen. Der CEO persönlich muss sagen, Innovation ist für uns wichtig. Und der lässt regelmäßig alle Abteilungsleiter antreten und sagt, wo stehen wir, wie schauen die Projekte aus, warum geht da nichts weiter, welche Hürden sind. Der toleriert nicht, dass die Projekte irgendwo in irgendeiner Abteilung hängen bleiben. Was passiert nämlich dann? Plötzlich verschieben sich die Prioritäten. Plötzlich wird Innovation nicht nur wichtig, sondern auch dringend. Und was natürlich auch wichtig ist bei Innovation ist, Sie müssen Ihre Ressourcen richtig einsetzen. Das heißt, Sie setzen nicht die besten Leute, die Sie haben, zum Feuerlöschen ein im Tagesgeschäft, wie man so oft sieht, sondern Sie nehmen die besten und setzen es auf die größten Chancen, nämlich auf die Innovationsthemen drauf. Ja, Ressourcen ist so ein Thema. Wir wissen alle, Innovation, das ist sozusagen die Königsdisziplin im Unternehmen. Das ist unglaublich ressourcenintensiv. Sie brauchen alle Abteilungen, Sie brauchen viele Mitarbeiter, Sie brauchen Kapital, Sie brauchen Know-how, Erfahrung und so weiter. Und jeder stößt einmal an seine Grenzen. Auch als Innovationsführer können Sie nicht ewig Einzelkämpfer bleiben. Das heißt, relativ schnell kommt man zu dem Schluss, man braucht Kooperationen. Und wenn man jetzt an Kooperationen denkt, kann man natürlich so vorgehen, dass man sagt, naja, ich werfe jetzt einmal einen Blick auf die Community und schaue, was bietet sich da an Kooperationsmöglichkeiten. Und siehe da, an jedem Eck gibt es irgendein Cluster oder irgendein Netzwerk, wo sich viele Unternehmen tummeln, auch viele Forschungsinstitute. Und dann könnte man sich doch denken, na, da machen wir mit. Viele Unternehmen hast viele Ressourcen, viel Know-how, viel Erfahrung. Je mehr, desto besser. Wenn wir da kooperieren, dann sagen wir der Welt, wo der Innovationshammer hängt. Was wir Ihnen da erfahrungsgemäß mitgeben möchten, wenn Sie diese Strategie fahren, ist, bei den vielen Meetings, wo Sie dann eingeladen sind, genießen Sie den Kuchen und trinken Sie viel Kaffee und verwahren Sie die Visitenkarten gut, die Sie dort bekommen, weil viel mehr werden Sie dort nicht mitnehmen. Meistens in diesen wabernden Netzwerken, wie wir das nennen, wo wirklich so viele kooperieren zu wenig definierten, wenig spezifischen Themen, kommt nämlich genau eines raus, nichts. Heißt es für Sie als Innovationsführer, Sie müssten doch Einzelkämpfer bleiben? Natürlich nicht. Aber Sie brauchen eine völlig andere Strategie. Und die Strategie, mit der wir wirklich exzellente Erfahrungen gemacht haben, ist die Strategie der fokussierten, vertrauensvollen Partnerschaft. Was heißt das jetzt zur Partnerschaft? Ja, im idealen Fall sind es so wenige Partner wie möglich. Nicht so viel wie möglich, sondern so wenige wie möglich. Im Idealfall einfach zwei. Beide haben ein klares, spezifisches gemeinsames Ziel, nämlich nicht irgendwas allgemein formuliertes, sondern eine spezielle Innovationshürde zu meistern gemeinsam. Beide können was beitragen und es ist genau definiert, wer was beiträgt. Und beide haben einen Gewinn davon. Das ist eben eine Win-Win-Situation. Und ganz wichtig für Sie als Innovationsführer, Sie kooperieren nicht mit irgendwem. Sie kooperieren ausschließlich mit dem Besten. Und wenn Sie so ein Konstrukt der Partnerschaft verfolgen, dann haben Sie einen weiteren großen Vorteil. Sie haben es natürlich ganz klar in der Hand, mit wem teilen Sie welches Know-how. Und Know-how ist ein Thema, da kann man nicht genug aufpassen. Vielleicht eine kleine Umfrage an der Stelle. Wer von Ihnen geht nackt ins Büro? Hand hoch.
Nicht so viel.
Sie lachen? Einer lacht ganz verschmitzt? Blödsinn? Sie haben natürlich recht, Blödsinn. Aber wir fragen uns wirklich oft, warum gehen viele Unternehmen mit dem Know-how dermaßen fahrlässig um? Und das ist nichts anderes, als dass sie im Wettbewerb die Hose runterlassen. Heutzutage ist open zu sein total in. An jeder Ecke hört man das auf jeder Konferenz. Open Innovation, Co-Creation und so weiter. Natürlich steckt da viel Potenzial drinnen, wenn man es sorgfältig und mit Bedacht macht. Leider hört man von vielen Unternehmen, die malen dann so löchige Trichter an die Wand und sagen so Sätze wie, wir müssen an allen Ecken und Enden unseres Innovationsprozesses offener werden. Wir müssen unser Know-how in der Community Cloud bündeln, was immer das sein soll, damit wir erfolgreich sein können. Wir sagen, bitte Vorsicht. Ihr Wissens, ihr Know-how, ihr Wissen, das ist ihr Vorsprung. Sie glauben gar nicht, wie viel wirklich wertvolles Wissen in einem Unternehmen drinnen steckt. Sie haben Produkt-Know-how, Sie haben Produktions-Know-how. Sie haben Markt-Know-how, Sie haben Roadmaps, Sie haben Strategien und so weiter. Diesen Vorsprung, den müssen Sie um jeden Preis schützen. Ein abschreckendes Beispiel ist oft, wenn man auf irgendwelche technischen Konferenzen geht und da stehen da die Forscher auf der Bühne und der erzählt dann, naja, da haben wir ein Problem gehabt und das haben wir uns schon 10 Jahre damit herumgequält und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und das war ein toller Lösungsansatz und der schaut so aus und so haben wir das gelöst. Und dann stellt vielleicht noch wer eine Frage aus dem Publikum und dann sagt er, naja, und in Zukunft schauen wir uns noch das an und unser Konzept wird wahrscheinlich dann das werden. Was machen die Mitbewerber? Die sitzen genau so im Publikum drinnen. Wenn Sie als Innovationsführer das machen, dann ist das eine klare Themenverfehlung. Wissen zu verschenken ist nämlich Aufgabe der FHs und Universitäten.
Nein, nicht.
Und nicht Ihre Aufgabe als Innovationsführer. Ihr Wissensvorsprung ist heilig, den müssen Sie um jeden Preis schützen. Wissen hat keine Heimat und kommt irgendwann wieder zu Ihnen zurück. Und wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht mehr ganz dicht. Sie haben sich vielleicht bis jetzt gefragt, warum wir in unserem Vortrag eigentlich nie die Worte Prozesse, Methoden, Tools verwenden. Sie kennen wahrscheinlich ein bisschen so die Innovationsliteratur oder waren vielleicht mal auf einer Konferenz. Da geht es hauptsächlich genau um das, Prozesse, Methoden, Tools. Warum erzählen wir Ihnen über das so gut wie nichts? Glauben wir, dass das ein Blödsinn ist, ein Topfen? Prinzipiell nicht. Wir glauben nur, es ist die falsche Reihenfolge, wenn man mit dem startet. Sie brauchen in einem Unternehmen einmal eine Basis, damit Sie mit der Innovationsarbeit beginnen können, damit Sie Innovationskraft überhaupt entwickeln können. Sie kennen vielleicht alle Unternehmen, die haben einen Innovationsprozess, vielleicht Innovationsmanagement, aber irgendwie läuft es nicht so richtig, da kommt nichts raus. Der Grund ist, weil genau diese Basis fehlt. Und Sie haben es jetzt vielleicht schon erraten, diese Basis heißt, Sie müssen ein paar Entscheidungen treffen. Und zwar wirklich treffen, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und einige dieser Entscheidungen haben Sie jetzt von uns schon gehört. Sie müssen sich dafür entscheiden, Innovationsführer zu werden. Das klingt so trivial, ist aber alles andere als trivial, weil Sie müssen mit den Konsequenzen leben. Das heißt, Sie müssen in Ihrem Unternehmen die Prioritäten verschieben, raus aus der Komfortzone, vielleicht ein paar Mittel in die Hand nehmen, vielleicht das Tagesgeschäft da und dort ein bisschen ausbremsen, zugunsten der Innovationsprojekte. Sie müssen sich dafür entscheiden, die richtigen Produkte zu entwickeln, wo wir gesehen haben, Innovationsabstand in einer bestimmten Produkteigenschaft heißt aber im Umkehrschluss, Sie müssen sich auch dafür entscheiden, in welchen Produkteigenschaften wollen wir nicht spitze sein. Sie müssen sich dafür entscheiden, so ein Konzept der gezielten Partnerschaft anzuwenden. Heißt aber, Sie müssen rausgehen aus allen diesen Netzwerken und vielleicht so mutig sein und mit den besten Kooperationspartnern einmal Kontakt aufnehmen. Und, wir haben Ihnen jetzt nur einen kleinen Auszug gebracht an diesen Entscheidungen. Und erst dann, wenn Sie das gemacht haben, haben Sie die fundierte Basis im Unternehmen. Dann können Sie über Prozesse nachdenken. Dann können Sie vielleicht einen Mitarbeiter beauftragen und sagen, bitte jetzt implementieren wir diese Entscheidungen ins Unternehmen, entwickelt doch bitte einen Innovationsprozess. Und wenn Sie so einen Prozess entwickeln, dann ist es ganz wichtig, bitte möglichst wenig Bürokratie. So ein Innovationsprozess, der soll so einfach wie möglich sein. Im Zweifelsfall immer die einfachste Variante nehmen. Warum ist es so? Zu viele Regeln zerstören Ihre Innovationskraft, ganz einfach, weil Sie halten sie vom Tun ab. Und Tun ist überhaupt das Wichtigste, wenn es um Innovation geht. Mach es einfach. Stürzen Sie sich rein, starten Sie Innovationsprojekte, überlegen Sie nicht lang. Nicht ewig herumtheoretisieren, sonst vergehen wieder 10 Jahre. Man muss sich da mal reinstürzen und sagen, wirklich machen. Projekt starten, kleines Labor, Laborversuche, vielleicht einen ersten Prototyp bauen. Ihren Weg, Sie lernen Ihre Richtung am Weg, Sie werden Ihren Weg finden. Innovation können Sie auch nie geistig vorwegnehmen. Da steht es drauf auf der Folie, von A nach B nach X. Wir haben so die Erfahrung gemacht, das funktioniert so. Sie haben ein Problem und Sie haben den Lösungsansatz A. Und das probieren Sie aus. Und das funktioniert naturgemäß nicht. Dann lernen Sie ein bisschen was, variieren den Lösungsansatz. Gehen Sie her, Lösungsansatz B funktioniert naturgemäß nicht. Und das machen Sie mehrmals so weiter und plötzlich haben Sie eine Eingebung, weil Sie kommen drauf, entweder vielleicht schaut das Problem ganz anders aus, es liegt vielleicht ganz anders gelagert, oder Sie probieren das Problem von einer völlig anderen Perspektive zu lösen und dann haben Sie plötzlich eine Lösung. Und zwar eine Lösung, die Sie auszeichnet und die nur Sie so machen und die Sie zum Innovationsführer macht. Und das meinen wir damit, man kann Innovation nicht geistig vorwegnehmen, weil wenn Sie zu Beginn denken, Lösungsansatz A ist sowieso ein Blödsinn. Ich weiß, dass das nicht funktioniert, das probieren wir gar nicht. Dann landen Sie ja nachher nicht da, wo Sie dann bei der Schatztruhe ankommen. Und glauben Sie bitte nicht alles, was in der Literatur steht. In der Literatur steht immer, was alles nicht geht. Gutes Beispiel vielleicht, wir haben es schon gehört, Voestalpine hat den Staatspreis Innovation bekommen für ein tolles Produkt, PS Ultraform. Da freuen wir uns natürlich drüber und auch, dass das am Markt sehr erfolgreich ist. Aber viel spannender ist die Geschichte daneben oder dahinter. Das war nämlich so, eigentlich ist dieser Produktionsprozess nicht möglich. In der Literatur steht, das funktioniert nicht. Und während der Mitbewerber eine Publikation veröffentlicht hat, in dem er bewiesen hat, dass das nicht geht, haben wir schon in Serie produziert. Warum ist das so? weil es bei uns ein paar Mitarbeiter gegeben hat, die gesagt haben, ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Die sind ins Labor runtergegangen, haben herumgetüftelt, ausprobiert und die haben tatsächlich einen Weg gefunden, wie man das herstellen kann. Vielleicht ein bisschen anders, als in der Literatur steht, aber es funktioniert perfekt. Und das ist die richtige Einstellung, die sie brauchen. Wir haben gehört, Innovation ist wie ein Hindernislauf. Und das ist ähnlich wie beim echten Hindernislauf. Vielleicht hat schon mal wer einen echten Hindernislauf absolviert. Sie müssen sich dieser Herausforderung stellen. Sie müssen den laufen, üben, trainieren, laufen. Dann entwickeln sie die richtige Kraft. Dann wächst ihre Ausdauer. Dann bekommen sie die richtige Geschicklichkeit. Und ganz wichtig, sie entwickeln den richtigen Mindset. Weil dann sehen sie, Hürde drüber, ha, nächste Hürde, geht schon. Und oft ist es so, dass der Kopf dann entscheidet, gibt man auf oder nicht. Und wie es beim echten Hindernislauf ist, ist genauso wie bei der Innovation, je öfter man das läuft, desto erfolgreicher wird man. Und wenn man erfolgreicher wird, dann passiert was, was wir auf keinen Fall verschweigen wollen. Das ist nämlich überhaupt das Wichtigste bei Innovation. Es macht unheimlich Spaß. Und darum möchte man Ihnen abschließend an alle, die sich gern so einem Hindernislauf wie wir stellen, eines wünschen und auch mitgeben. Enjoy and have fun. Vielen Dank.
Gut gemacht.
Ja, Herr Dr. Schwab, Herr Dr. Bunz, vielen Dank für die sehr interessanten, ermutigenden, motivierenden Ausführungen. Ich bin mir sicher, dass jeder über sein eigenes Arbeitsfeld, seine Tätigkeit nachgedacht hat. Was hat man selber für einen Anspruch? Wie innovativ ist man selber? Wie mutig geht man die Dinge an? Sehr spannend. Jetzt die nächsten paar Minuten hätten wir Zeit für die ein oder andere Frage, die vielleicht aufgekommen ist. Mikrofone auf der Seite. Gibt es Fragen an die beiden Referenten? Bitte schön, Christoph Hintecker, Firma Doppelmeier.
Gratulation zu diesem Bekenntnis. Also bin voll bei Ihnen, glaubt der Literatur nur zum Teil. Just do it. Mir gefällt dieser Spruch von Nike gut, Sie haben es mit anderen Worten bestätigt. Ich habe eine Frage in Bezug auf Forschungsförderung. Erstens, was fahren Sie für Programme in Österreich? Und nutzen Sie auch Europa-Programme wie zum Beispiel Headquarter beziehungsweise das neue Programm, das aufgelegt worden ist und hier immer mindestens 3 bis 4 Partner noch dazu in unterschiedlichen Ländern gefordert wird, dass man zu Potte kommt. Wie handeln Sie das? Greifen Sie dazu überhaupt? Und wenn, wie?
Ja, wir haben da viel Erfahrung. Danke für die Frage. Und übrigens, Ihr Unternehmen ist super innovativ. Also, ich bin begeistert. Also wirklich. Aber wir haben einige Erfahrungen zum Thema Forschungsförderung. Und für mich mein Lieblingsbeispiel ist, also wir haben ein großes EU-Projekt gehabt mit 46 Partnern, mit wirklich einem großen Volumen. Und herausgekommen ist, der Herr Bunz hat es ja schon vorweggenommen, außer dass man Verträge verhandelt hat und sie regelmäßig getroffen hat und dass etliche Forscher schöne Dienstreisen gehabt haben, war nichts drinnen. Das funktioniert so nicht. Das ist eine Kopfgeburt, die nicht funktioniert. Wir schauen wirklich konsequent, also in unserem Buch haben wir es ja kurz erwähnt, also wie wir das angehen. Wegen einer Förderung mache ich kein Projekt, sondern zuerst kommt das Projekt. Was ist das Projekt? Was will ich erreichen? Und dann schaue ich, ne, passt es irgendwo auch gut rein? Und es muss wirklich gut reinpassen, weil wenn Sie Förderungsprosa betreiben, indem Sie dann das anpassen, dass dann in irgendein Programm reinpasst, dann defokussieren Sie Ihre Leute, weil Sie auf einmal das Ziel aus den Augen verlieren. Und das ist viel, viel teurer, wenn Sie einen Umweg gehen und auch wenn es noch kleiner ist, wie wenn Sie konsequent und fokussiert bleiben. Also wir machen relativ wenig in den großen EU-Programmen. Es gibt ein EU-Programm, das ist der Research Fund for Coal and Steel. Der ist sehr fokussiert auf unsere Bedürfnisse. Da machen wir einiges, aber sonst sind wir eher sehr, sehr zurückhaltend bei diesen Themen. Und national ist uns eigentlich, also die Basisprogramme sind uns so sehr lieb. Grund ist da vor allem auch, dass die Evaluierung nicht international ist. Stellen Sie sich vor, Sie reichen ein Projekt ein mit tollen Ideen und das wird dann international begutachtet. Bei aller Freundschaft, aber wen tun Sie denn fragen, außer unserem Wettbewerb oder Instituten, die mit unserem Wettbewerb im Bett liegen? Ja, die bringen dann auf die Ideen.
Danke.
Gibt es weitere Fragen?
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Die vielen Innovationshindernisse. Haben Sie auch Hindernisse im eigenen Betrieb? Müssen Sie eigene Leute überzeugen? Entscheidungsträger etc.?
Immer.
Danke.
Immer. Immer. Aber wissen Sie, das Wichtigste ist, und der Herr Bunz hat gesagt, das Wichtigste ist Top Management Attention. Wenn der CEO dafür steht und sie regelmäßig berichten lässt, dann richtet sie das. Wissen Sie, People are Bosses Watchers. Ja, das ist so. Was der Chef tut, das tun die anderen auch. Also, und das ist so wichtig. Also Sie können es natürlich, wenn Sie nicht CEO sind, dann können Sie die Organisation ein bisschen von unten unterminieren. Aber in Wahrheit, das Wichtigste ist, wenn der Vorstand dahinter steht, wenn die Geschäftsführung dahinter steht, dann werden Sie erfolgreich sein. Und deswegen, es ist mir so ein Herzensanliegen, Innovation, weil es jedes Unternehmen so dringend braucht.
Dankeschön.
Und das ist ja das, was wir gemeint haben mit dieser Basis im Unternehmen, weil wenn man ein bisschen spricht mit vielen Innovationsmanagern oder Forschungsleitern oder allen, die für Innovation verantwortlich sind, viele Unternehmen, die kämpfen eigentlich alle mit ähnlichen Hindernissen und zwar auch innerhalb des Unternehmens. Und oft ist der Grund, weil diese Entscheidungen, von denen wir gesprochen haben, nicht sauber getroffen wurden. Da gibt es einen Geschäftsführer, der sagt, naja, Innovation wäre toll und in einer Unterabteilung dann Beauftragter werden. Da gibt es einen zweiten Geschäftsführer, der sagt, braucht man nicht. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Bevor Sie das nicht bereinigen, haben Sie keine Basis, auf der Sie wirklich aufsetzen können.
Gibt es weitere Fragen? Bitte ganz von rechts, Stefan Fitzrankl, Fachhochschule, Geschäftsführer.
Viele Studenten von uns da. Der CEO von der FÖST hat vor einigen Jahren gesagt, es ist ein wesentliches Ziel für euch, der attraktivste Arbeitgeber für Akademiker und Akademikerinnen zu sein. Ihr habt wenig gesprochen eigentlich über Personal und Personalentwicklung. Welche Programme gibt es da in der FÖST, also um richtig gute Leute in den Innovationsprozess hineinzubringen?
Wissen Sie, wie man richtig gute Leute kriegt? Es gibt nichts Geileres wie Erfolg. Es gibt nichts Besseres, nichts Stimulierenderes, nichts Attraktiveres wie ein erfolgreiches Unternehmen. Jeder möchte Gewinner sein, jeder will in der Siegermannschaft spielen. Sie kriegen wirklich, also wir haben überhaupt keine Probleme beim Recruiting. Wir haben exzellente Bewerbungslage zu allem. Bei mir am Forscher suchen, kriegen wir 100 Bewerbungen. Und dann können wir uns den Besten aussuchen. Das ist super. Und es sind so viele gute Leute unterwegs. Und ich habe Ihnen schon gesagt, ich freue mich so, dass die Fachhochschule in Vorarlberg so gut funktioniert. Da kommen gute Leute raus. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und was tun wir? Zum einen sind wir erfolgreich und zum anderen stecken wir natürlich in die Personalentwicklung sehr viel Geld dann rein. Also das heißt, zum einen machen wir Führungskräfteentwicklung, die eigens für uns entwickelt wurde, die sich ständig weiterentwickelt. Und zum anderen halten wir sehr engen Kontakt mit den für uns relevanten Universitäten. Bei uns ist der natürliche Partner ist natürlich mal die Montanuni Leoben, wo wir sehr engen Kontakt halten und so weiter. Auch im näheren Umfeld muss man immer Kontakt halten zu den Bildungsinstitutionen, das ist wichtig. Und Kontakt halten heißt bei uns, wir nehmen auch ordentlich Geld in die Hand. 10% unseres Forschungsbudgets geht an Universitäten, geht an Fachhochschulen. Das ist für uns ganz logisch.
Die Worte höre ich gern, Dankeschön.
Ja, Sie müssen Stiftungsprofessuren finanzieren und so weiter. Klar müssen Sie was tun. Das ist erster Hauptsatz der Wärmelehre, aus nichts wird nichts. Ne?
anhängen vielleicht aus nichts, wird nichts, ein bisschen eine persönliche Frage. Sie klingen sehr euphorisch und sehr, sehr positiv. Haben Sie persönlich auch schon Ängste gehabt, dass der Wettbewerber auch etwas erfunden hat oder eine Strategie fährt, die sind besser wie wir, wo Sie selber schlecht geschlafen haben und ein schlechtes Gefühl dabei gehabt haben und ich verliere den Anschluss?
Also, schlecht schlafen tue ich nicht. Wie wir gestartet sind, also 2002 bin ich in die Forschung gekommen, wie wir gestartet sind, habe ich viele Diskussionen gehabt, ich hatte ja natürlich viele Forschungsleiter und da war immer das, ja, wir haben ja übermächtige Gegner. Wir sind so klar, wir sind ein kleines Stahlwerk, wir sind in diesem Konzert wirklich ein kleiner und selbst wenn wir sehr viel Geld ausgeben, haben die anderen x-fachen Ressourcen. Ich habe unseren größten Wettbewerber, also von der Größe her, also ArcelorMittal, wir machen in Summe 8 Millionen Tonnen Stahl, der macht ungefähr 80 Millionen Tonnen Stahl, also ist wirklich 10-mal so groß. Und da habe ich die Forschung besucht, wir haben 700 Forscher und der hat in einem Forschungsinstitut 1400, hat aber noch mehr, hat in Summe 5 Forschungsinstitute. Natürlich ist das alles gigantisch, natürlich könnte man sich da fürchten. Mittlerweile fürcht der uns. Die wollen mit uns zusammenarbeiten, die wollen mit uns kooperieren, einfach weil wir besser sind, weil wir schneller sind. Und da macht natürlich schon viel dieser Mindset aus. Wir trauen uns was und wir sind immer positiv. Das ist auch was ich Ihnen mitgebe. Es geht gut, machen Sie es einfach.
Super, tolles Abschlusswort. Ich darf mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Ausführungen und schön, dass Sie zu uns nach Vorarlberg gekommen sind. Danke vielmals und weiter.
Danke, danke,
danke. Danke. Danke.